Hallihallo. Andrea, sag doch mal bitte, höre ich die Lieder von Mexiko?
Höre ich die Lieder von Mexiko?
Nee, das ist es noch nicht. Bitte nochmal.
Höre ich die Lieder von Mexiko?
Wow, das ist es.
Das war's.
Super. Du bist also Andreas Fröhlich und ihr seid hiermit im Bobcast herzlich willkommen.
Na? Hallo.
Schönen guten Tag. Ja, heute wird es ja sehr riskant.
Ja, der riskante Brit.
Der riskante Brit, genau. Wollen wir uns da gleich mal mitten in die Sierra Madre schmeißen und ich lese gleich mal den Klappentext vor, oder?
Ja, mach das mal.
Der ist nämlich toll, da habe ich mich schon die ganze Woche drauf gefreut, wie der anfängt. Passt mal auf.
Und der riskante Brit.
Caramba! Wie heiß brennt die Sonne in den Bergen der Sierra Madre. Wäre da nicht der Silberschatz aus den Zeiten der Revolution, kein Mensch würde hier auf störrischen Wildeseln zwischen Kakteen und Buschwerk herumreiten. Ein brummelnder Vulkan, der jeden Moment ausbrechen kann, macht die Sache auch nicht gemütlicher. Selten haben die drei Fragezeichen ein so gefährliches Abenteuer erlebt.
Na, das weiß ich nicht.
So sieht es aus.
So gefährlich? Echt?
Naja, gefährlich wird's ja schon ganz schön. Ich bin jetzt baff, wie viel dieser Klappentext tatsächlich verrät schon. Da ist ja alles schon drin. Da ist der Schatz drin. Der Vulkan wird schon erwähnt. Irgendwie, das entdeckt man ja so schrittweise erst im Hörspiel. Fand ich hier so ein bisschen gespoilert, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt. Aber sag mal, wie findest du die Folge? Also ich muss ehrlich sagen, ich war echt positiv überrascht. Ich finde die super. Ich finde die echt toll. Absolut schöne Easy-Listening-Folge. Mexikanische Wildnis, wunderbare Atmosphäre. Kommt wirklich richtiges Mexiko-Feeling auf. Ganz besonders durch die Musik von Konrad. Ist, glaube ich, sogar ein Stück von Manuel Bacca dabei. Und du hast es gerade schon gesagt, könnte fast so eine richtige Klassiker-Folge sein. Hast sehr viele typische Drei-Fragezeichen-Elemente dabei. Schatz, Höhle. Natürlich, die obligatorischen mexikanischen Akzente dürfen nicht fehlen. Dann hast du ein Rätsel, ja, am Anfang nicht besonders schwer, aber ein Rätsel ist dabei. Und dann eigentlich wirklich geradlinig erzählt. Du kannst der Geschichte super, super folgen. Ganz kleines Ensemble, neben den drei Fragezeichen sind jetzt nur noch drei weitere Sprecher dabei. Creme de la Creme. Wie findest du die, das Hörspiel?
Ich bin völlig bei dir. Für mich ist das ein echtes Highlight der Crimebuster-Ära. Vielleicht, weil es sich, wie du auch gesagt hast, gar nicht so nach Crimebuster anfühlt.
Ja, ja.
Ich finde die super. Ich finde die auch unheimlich toll gespielt von euch dreien. Also ihr sitzt alle 100% auf euren Rollen. Es gibt viele tolle Aktionsszenen, durch die Nacht schleichen mit einem Esel in der Hand. Überhaupt Esel zähmen, Bob darf schnarchen und viel lachen. Ist auch sonst ziemlich gut drauf in dieser Folge irgendwie. Meine Theorie war, zwischenzeitlich hat Bob gekifft. Der ist echt sehr gut drauf und lacht immer irgendwie. Und Passetti, unglaublich viele Einsätze. Das ist ja stellenweise fast ein Hörbuch, vor allem da so nach hinten raus. Aber klasse.
Großartig.
Rollt das R, als gäbe es keinen Morgen, fand ich klasse.
Und nochmal ganz anders als in der letzten Folge.
Und es gibt, dann müssen wir nachher nochmal wirklich drüber reden, einen absoluten Tabubruch. Es gibt nämlich einen Toten.
Ja.
Stirbt tatsächlich jemand.
Ja.
Und das hat mich völlig überrascht da am Ende nochmal. Das fand ich echt hardcore. Ja. Also ich bin total begeistert. Ich war sehr überrascht. Ich hatte diese Folge wirklich noch nie gehört, muss ich mich hier outen. Und war völlig begeistert, ehrlich gesagt. Ich hatte da ein ganz großes, tolles Hörerlebnis. Kenne das Buch auch nicht. Müssen wir mal gucken. Da hast du ja wahrscheinlich ein paar Infos zu. Magst du erstmal?
Ja, da muss ich dir jetzt was zu sagen. Ja. Ich erzähle dir gleich was zu den Facts. Aber wo wir jetzt gerade beim Hörspiel sind. Ich finde ja das Hörspiel wirklich toll. Es ist stimmig und es funktioniert wirklich sehr gut. Aber zum Plot. Wir haben ja wirklich schon viele schräge Plots bei den drei Fragezeichen erlebt. Aber ganz ehrlich, das hier beim Ritt, das ist wirklich schon ein Hammer, wie Justus hier in diese Story reingequetscht wird. Ja, das ist wirklich spektakulär. Der Punkt ist ja der, du musst ja jede Idee zuerst, bevor du sie richtig schreibst, dem Verlag vorstellen. Du musst dir erstmal ein Exposé schreiben, ein paar Zeilen, um was es geht. Und ich frage mich wirklich, was hat Mark Brandel, von dem ist ja die Story, damals als Exposé eingereicht? Was stand da drin in diesem Exposé? Ich habe mir überlegt, der hat geschrieben, in Mexiko will ein Bösewicht, da muss man wirklich genau aufpassen, mit Hilfe eines Esels, der Blondie heißt, den Schatz eines Goldgräbers finden. Leider hört der Esel nur auf die Stimme von dem Goldgräber und bewegt sich kein Stück. Der ist wahnsinnig störrisch. Zum Glück ist Blondie aber sehbehindert. Also die hat irgendwas mit den Augen, das ist wichtig, sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht. Und deshalb kommt der Bösewicht auf eine geniale Idee. Die organisiert nämlich ein Preisausschreiben, bei dem die Lösung von diesem Preisausschreiben auf ein Tonband gesprochen werden muss. Und Justus gewinnt dann dieses Preisausschreiben, weil Justus zufälligerweise genauso klingt wie der Goldgräber. Und dann darf Justus auf der Ranch von dem Bösewicht Ferien machen, zusammen mit Peter und Bob, die spielen aber in der Geschichte keine große Rolle. In Wirklichkeit soll Justus sich aber mit dem augenkranken Esel anfreunden und dem Esel vorgaukeln, er sei der Goldgräber, damit Blondie, so heißt ja der Esel, den Bösewicht zum Schatz von Pancho Villa führt. Das will aber die blonde Mutter von dem Schatzsucher verhindern, also verkleidet sie sich jetzt als Mexikanerin. Apropos Mexikanerin, hat sich Mark Brandel gedacht, der mexikanische Koch von diesem Bösewicht, dem hat früher die Ranch gehört, auf der jetzt der Bösewicht lebt. Und der spielt auch eine Rolle. Welche Rolle, weiß er noch nicht genau, aber der kann gut kochen. Und bei dem Stichwort Kochen ist Mark Brandel dann eingefallen, zum Schluss könnte ja der Bösewicht in glühender Lava gekocht werden. Lieber Verlag, wie findet ihr meine Idee? Ganz liebe Grüße, euer Mark Brandel. Das muss man sich erst mal trauen.
Oh, Andreas, das ist jetzt echt gemein. Jetzt hast du es so hart auseinandergenommen. Jetzt, ja, aber interessant. Natürlich ist es völlig hanebüchen. Ich habe tatsächlich auch den Anfang zwei, dreimal nochmal gehört, weil ich mich immer gefragt habe, dieses Preisausschreiben, ist das wirklich so randommäßig in ganz Amerika gestreut oder
wie
was?
Wie soll das funktionieren?
Nirgendwo auf Justus eingesummt. Wie sollte es eigentlich funktionieren? Und dann hat es mich aber so gepackt, dass ich in diesem Flow war und eben genau diesen eiskalten Blick, den du gerade serviert hast, auf die eigentlichen Plotpunkte übergangen habe, sondern mich von der Stimmung habe mitreißen lassen. Aber ja, du
und
hast
das ist ja im Hörspiel auch vollkommen richtig.
Dieses Meeting im Verlag hätte ich auch gerne gehört. Also Mark Brandel haben wir schon gesagt. Hast du noch ein paar andere Facts? Wie hieß das Ding denn im Original?
Das hieß An Ear for Danger. Ja. In Ear for Danger von 1989, wie gesagt, Mark Brandel hat ja auch schon Perlenvögel geschrieben, der verschwundene Preis und den Superwahl. Und das Hörspiel ist dann erschienen am 19.03.91. Jetzt mal kurz zu dem Cover. Wie findest du das Cover?
Ich mag das eigentlich. Also es ist ja ein bekannter Ansatz von Iger Rush, wie sie das so macht mit so einer Schattensilhouette und dann eher auf dieses Farbenspiel
unterschiedliche
im Hintergrund.
Layer.
Es hat tatsächlich nicht ganz so ein Fragezeichen-Feeling irgendwie, aber ich finde es trotzdem schön. Ich finde es gelungen.
Aber sag mal, ist das ja Justus auf dem Esel, aber hat der eine Mini-Plee-Frisur? Der hat ja so eine kleine Dauer.
Ja, okay. Gut, stimmt. Das muss Justus sein. Eine Dauer.
Sieht echt wirklich Dauer, so aus.
Ja, genau. Das stimmt. Dann wäre jetzt wieder mal interessant zu forschen, was da die Vorlage war. Das war wahrscheinlich wieder irgendwo ein Ausschnitt.
Völler
aus
vielleicht,
irgendwas.
Ja, gut.
Eine Playmobil-Figur oder so. Eine Playmobil-Helm-Frisur. So gesehen darf man wieder nicht zu viel fragen, aber okay. Ich finde es stimmungsvoll. Lustig ist vielleicht das Thema dieser Folge. Man darf nicht zu sehr an der Oberfläche kratzen, sonst entlarvt man, was vielleicht alles nicht so zusammenhängt. Aber die Atmosphäre, die ist toll.
Die stimmt und die funktioniert auch, ja, absolut. Wollen wir mal reinhören?
Genau, wir steigen ein gleich am Anfang und hier können wir gleich mal hinhören. Ich frage mich nämlich da, ist da eine kleine Improvisation von dir, wo du da so verschmitzt lachst? Wir hören mal rein.
Das ist unnötig. lächerlich ist das. Dieses Rätsel könnte ein 10-Jähriger lösen.
Ja, und dann steht da, 20. Das Gewinnspiel wendet sich ausschließlich an Schüler der Oberstufe. Teilnahme kostenlos. Also wenn die sowas verteilen, warum sollen wir da nicht mitmachen?
Seltsam. Die Lösung soll nicht schriftlich eingereicht, sondern auf Tonband gesprochen werden. Da ist doch was faul.
Du meinst, das ist eine Art Werbung oder so?
Wie auch immer, Bob. Die Lösung ist so leicht, dass wahrscheinlich Tausende von richtigen Lösungen eingehen. Der Gewinner muss also ausgelost werden. Wir sind zu dritt. Da reichen wir alle drei eine Lösung ein.
Das verdreifacht unsere Chance.
Okay, ich bin dabei.
Die drei Detektive gaben ihre Lösungen ab und drei Tage später tauchte ein großer, schlanker Mann auf dem Schrottplatz auf. Freudestrahlend ging er auf Justus, Bob und Peter zu.
Hallo.
Hallo.
Ich bin Dustin Rice. Einer von euch hat eine Reise nach Mexiko gewonnen.
Ah.
Bitte, sag doch mal, höre ich die Lieder von Mexiko?
Was? Was soll denn der Blödsinn?
Ist kein Blödsinn. Bitte, sag's.
Höre ich die Lieder von Mexiko?
Nee, das ist es nicht. Und jetzt du.
Na los, Bob, ich hab's ja auch gesagt.
Höre ich die Lieder von Mexiko?
Tut mir leid, auch nicht. Und du?
Wenn's Ihnen Spaß macht, höre ich die Lieder von Mexiko.
Wow, wow, das ist es. Du bist also Justus Jonas. Wow.
Ja, hier geht's schon los, aber diese Stelle mit dem unmöglich, da dieses verschmitzte Lachen von dir, das war doch improvisiert, oder? Das steht ja nicht im Skript.
Das stimmt, du hast vollkommen recht, weil losgehen tut's wirklich. Der allererste Satz ist der von Justus und da steht, lächerlich ist das. Und dann haben wir festgestellt, okay, der sagt jetzt, lächerlich ist das, aber was ist dann eigentlich lächerlich? Und dann haben wir vorher so ein bisschen improvisiert, aber wirklich von mir ja auch nur ganz leise gesprochen und eigentlich hätte man das noch ein bisschen...
Ja, ja, ist ganz leise. Aber ich war dann so, was ist damit gemeint? Blackie, weil der euch nervt oder auch dieses komische, einfache Kreuzworträtsel?
Es geht um das Kreuzworträtsel. Es geht wirklich nur um diese Einfachheit, um dieses simple Kreuzworträtsel. Aber interessant ist ja nun wirklich, die drei Fragezeichen werden jetzt gezwungen, deutsche Schlagertexte zu performen. Von wem, Kai? Weißt du, von wem dieser Song ist? Das deutsche Lied?
Ich habe keine Ahnung. Ist das tatsächlich ein Song?
Ja,
das wusste ich nicht. Ist das eine Vorlage? Es gibt tatsächlich...
Ja, pass auf. Okay. Also jetzt hier im Hörspiel und in der deutschen Übersetzung ist das Freddie Quinn. Und diese Textzeile ist aus einem Song von Freddie Quinn und der Song heißt Mexikanische Serenade von 1970. Im amerikanischen Original geht's natürlich um einen ganz anderen Song und zwar geht's um den Song South of the Border Down Mexico Way.
Ah, ja.
Das ist so ein Hillbilly-Song aus den späten 30ern und im Buch, also in der deutschen Übersetzung, hat Bob aber überhaupt keine Lust, diesen Satz zu sagen. Er findet den Song nämlich doof und weigert sich, das zu sagen und sagt stattdessen, und das hat dann Francis im Hörspiel weggelassen, obwohl die Pusher das wirklich super übersetzt hat, der sagt dann eben nicht, höre ich die Lieder von Mexiko her, so heißt es nämlich, also das Her gehört eigentlich noch dazu, sondern der sagt dann, schwer ist das wieder das Lexikon her. Das hätte ich im Hörspiel ja wirklich großartig gefunden, aber Francis hat das leider gestrichen.
Genau, weil es da ja auch so einen Verzögerer gibt, weil Peter ihn ja auffordert, sagt, komm Bob, jetzt musst du auch, ich habe auch gesungen. Und Bob ist okay, es hätte wirklich gut gepasst. Danach gibt's aber eine tolle Überreaktion von Bob mit dem, wow, da feierst du dann, als wirklich Justus es ist. Da war vielleicht der Joint schon im Einsatz, ich weiß es nicht.
Ich weiß ja, wie du darauf kommst, wir haben nie im Studio gekifft. Was erzählst du da nie? Wir haben immer nur Cola getrunken
vielleicht
und Gummibärchen gegessen.
In der Pause? Man weiß es nicht.
Das eine Unterstellung. Nein, never ever. Wir waren ganz ordentlich.
Jetzt aber hier, Dusty Rice ist da. Und der ist ja nun wirklich to the point. Der ist nicht irgendwie verzögert. Achim Schülke macht er toll, oder?
Absolut. Achim Schülke, ganz, ganz, ganz toller Sprecher. Ist jetzt hier, glaube ich, zum zweiten Mal bei den drei Fragezeichen dabei. War vorher noch ganz kurz beim Gold der Wikinger. Und dann später hier nach der Rolle dann auch noch ganz legendär als Alpha in Nacht der Angst. Ist ja eins meiner absoluten Lieblingshörspiele.
Oh ja, genau.
Achim ist ein Lieblingssprecher von Heike Diene. Die kennen sich seit 60 Jahren. Und Achim gehörte damals zu so einer Clique rund um Heike Diene, die zusammen dann immer nach Scharbeutz gefahren sind. In Heike Dienes Fiat 500. Da sind die immer in die Bastei gefahren. Das war so ein Laden da in Scharbeutz. Dann haben die sich irgendwann aus den Augen verloren. Und eines Tages tauchte Achim dann Jahre später plötzlich als Schauspieler auf. Und auch als Sprecher. Und dann wurde er seit der Zeit, also seit 1986, sehr oft im Studio bei Heike Diene besetzt. Und der kommt immer eine Stunde früher, setzt dich dann auch gerne hinten rein, um ein Gefühl zu kriegen, wie ist die Stimmung und wie laufen die Szenen. Ist eigentlich immer unglaublich toll, mit dem zu arbeiten. Und ist ja auch immer unterschiedlich und hat jetzt auch wahnsinnig viel zu tun, weil er so eine Stimme hat, er kann sehr alt klingen und viele, viele Leute in so einem bestimmten Alter, die können dann gar nicht mehr sprechen oder versterben dann eben auch leider. Und da springt jetzt Achim in Hamburg sehr oft für die ein und ist eigentlich von morgens bis abends momentan im Studio und freut sich darüber.
Und wir haben uns natürlich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, mal nachzufragen, ob Achim uns vielleicht auch noch ein paar Erinnerungen teilen will über diese Folge und vielleicht ja auch noch über ein bisschen mehr. Und hier ist er.
Ja, hallo Andreas, hallo Kai. Ich freue mich, dass ich heute hier bei euch sein kann für den Bobcast. Und wir wollen dann wieder sprechen über auch drei Fragezeichen und natürlich auch über andere Dinge. Und ich muss ehrlich gestehen, trotzdem ich das jetzt schon so lange mache, ich habe nie eine Gans gehört. Ich habe sie gehabt, ich habe sie den Enkeln geschenkt und allen. Ich selber habe sie nie ganz gehört. Man hat ja auch noch andere Sachen anzuhören. Und dementsprechend war die Erinnerung oder ist die Erinnerung auf einzelne Sachen sehr, sehr schwierig. Das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist und was einfach ja immer wieder schön ist, wenn man drüber spricht, das ist das Aufnehmen selber. Also der reine Vorgang, wie wir diese Folgen gemacht haben mit Heike Diene zusammen hier bei Körting in der Roten Baumchaussee. Und ihr alle kennt ja dieses wunderschöne alte Hallerhaus mit der großen Halle in der Mitte und diese unheimlich nette Atmosphäre, die hier immer geherrscht hat. Und das ist mir eine Erinnerung. Ich bin nun in sehr, sehr vielen Studios unterwegs und kenne das. Und ich weiß, es gibt Studios, da kriegst du nicht mal ein Glas Wasser, ohne es erst zu bezahlen. Also hier bei Heike Diene, die hat eine Art gehabt, ja doch immer eine Atmosphäre zu schaffen, dass wir, wenn wir hier um diesen wunderbar seltsamen asymmetrischen Ecktisch gesessen haben und alle uns angucken konnten und wir dann auch den Spaß hatten, den man eben miteinander hat, wenn man antwortet auf jemanden und nicht ins Blaue herein und nicht weiß, wie sein Tag gelaufen war. Er ist nicht gut drauf und ich antworte ja ganz nett drauf und das wäre natürlich, kann nicht passieren, wenn man zusammenspricht. Und daran erinnere ich mich. Eine wunderbare Atmosphäre hier. Wir haben ja immer ganz toll hier zusammengearbeitet. Das war auch nett. Draußen mal eine rauchen und dann wieder reinkommen. Und Heike Diene kennen wir ja, wenn sie hin und her läuft und sagt hier nochmal und da nochmal. Und das war immer schön. Hier bin ich immer sehr, sehr gerne hingegangen. Und das ist ja nun lange her. Ich bin ja nun 80 und habe da einiges erlebt. Aber das ist mir immer in Erinnerung geblieben. Und ich kenne viele Studios, die ja in Hamburg, und das wird woanders in Berlin, München nicht anders sein, die es gar nicht mehr gibt. Die schulden mir übrigens noch einiges Geld, aber da sprechen wir jetzt nicht drüber. Die es ja gar nicht mehr gibt, weil sie eben zu großartig dann dachten, wenn ich ein Studio habe, muss ich auch den Porsche und den Mercedes dazu haben. Und dann sind sie eben doch sehr schnell in die Insolvenz geraten. Und bekommen haben wir selten etwas aus der übergebliebenen Masse. Und das ist eben anders hier. Heike Diene zählt dazu mit einer großen Beständigkeit. Und man muss ja sagen, Heike Diene ist nun auch nicht mehr die Jüngste, dass sie das immer noch irgendwie so macht, voller Freude, jugendlichem Elan. Also das finde ich top, ehrlich. Ja, es ist also natürlich jetzt so, dass man ja nur nicht nur das macht. Man bräuchte es nicht mehr zum Leben, da sollte man mit 80 durch sein. Aber es ist einfach so, dass es ja so viel Spaß macht. Also ich werde nicht aufhören damit. Und solange ich das mache, bleibe ich halbwegs noch zusammen und halbwegs dynamisch. Und ich habe natürlich viele andere Dinge. Ich mache ja nicht nur dieses, was sehr viel Spaß macht. Ich mache ja sehr viel Synchron. und sehr viel auch Dokumentation, was auch sehr viel Spaß macht bei den sehr guten Dokumentationen, die man dann bei Arte hören kann, die Mafia oder Fantomas waren alles wunderbare Dokumentationen, die in den letzten Jahren gelaufen sind. Erinnern kann ich mich an eine, die weiß ich aber gar nicht mehr, wie sie hieß. Das war vor 30 Jahren, glaube ich. Da haben die drei Entführungsopfer, drei Industrielle, die entführt wurden. Und da gab es eine Doku, da habe ich die sozusagen als Erzähler gemacht. Das war sehr anspruchsvoll und sehr, sehr schön. Na, und jetzt mache ich natürlich, ich mache noch Zeichentrick. Also im Augenblick ist natürlich das, was alle Kinder kennen, Feuerwehrmann Sam. Ne, da quieken sie denn alle los, da bin ich natürlich der Hauptfeuerwehrmann Stiele, der da immer die ganzen Nachrichten weitergibt. Und dann bei Paw Patrol, der Onkel Herbert, na, den kennen Sie, diesen ganz alten, der immer so rumknistert. Naja, den muss man ja machen, denn ich bin jetzt ja in einer Position, wo ich immer Alte mache, weil wir sind hier mit Alten auch nicht so belegt und also bleibt das dann an mir, auch in vielen Arte-Filmen, die Alten zu machen. Aber so in Arte-Filmen, das wären die Rollen, die mir genehmer wären, weil ich habe nicht so gern nur handelnde Personen. Ich bin halt ein Homo Ludens. Ich spiele es gerne und ich gucke gern, sind das Charaktere. Das ist ja an sich das, was den Schauspieler ausmacht. Einen anderen Charakter zu erfassen, sehr schnell muss man ja beim Synchron das machen und dann den zu spielen. Also in letzter Zeit waren immer so Filme, die sind natürlich nie so besonders gut gelaufen, wie zum Beispiel Meines Vaters Land, ein Arthouse-Film bei Arte gelaufen, sehr problematischer Film über Landwirtschaft heute, wo ich den Vater gesprochen habe. Oder Juliette im Bade, auch ein sehr politischer Film, den alten Anwalt. Und das sind halt Rollen, da kann man sich hinein verdenken. Das macht sehr viel Spaß, die zu sprechen, weil man so viele Nuancen von sich geben kann und nicht nur dramaturgisch irgendeinen Text sagt, um weiterzusprechen. Mal mit, gerade weil wir hier sind, da hat Jens Wawracek die Regie gemacht. Das war vor längeren Jahren eine sehr lange, ich glaube 8 Folgen von The Prisoner. Ein Remake einer ehemaligen englischen Serie, wo Ian McKellen die Hauptrolle gesprochen hat. Kritiker meinten, er hat es extra so gemacht, damit die Rolle für ihn schön ist. Ein Science-Fiction-Film, kaum verständlich, aber da habe ich den Ian McKellen gesprochen. Und da fand ich, das geht. Und wenn ich ihn woanders höre, wenn er so den kräftigen Mann gibt, das wäre dann nicht mehr so mein Fall. Ja, und so hat man bei Zeichentrick überlege ich natürlich immer noch. Dann natürlich, früher war ich auch dabei bei den Turtles, die Ninja Hero Turtles, habe da in Crank das Gehirn gesprochen und so ist das durchgegangen. Es gibt unheimlich viele Zeichentrickserien, die ich gesprochen habe. Manchmal, wenn man so durchblättert im Fernsehen, weil abends es gar nichts gibt, dann läuft da plötzlich was, da denkt man, das kenne ich doch, das finde ich wahrscheinlich ich. Es war natürlich zu Zeiten, wo es jünger war, häufig waren es eben auch immer die nicht so besonders guten und liebevollen, sondern es waren häufig die Bösewichte, die natürlich auch vom Fleisch her ein bisschen fleischiger waren als so nur die ganz Lieben. Und die haben auch immer Spaß gemacht. Ja, denn letzter Zeit ist es ja so, dass ich, aber auch schon früher, seltsamerweise immer die Bösewichte sprechen musste. Ich weiß selbst nicht, warum. Ich habe sie auch immer so angenommen und musste auch immer sagen, sie waren ja auch am farbigsten von allen, wo man was reinlegen konnte. Und seltsamerweise, ich persönlich zähle gar nicht in die Gruppe der Bösewichte, aber sie zu sprechen war immer was sehr Angenehmes. Und gerade wird mir zugeraunt und zugeflüstert, ich war ja mal der Bösewicht in einer 3-Fragezeichen-Folge, ist schon etwas länger her, Nacht in Angst, glaube ich, hieß die. Alpha war das Nacht in Angst und die Erinnerung ist schwer, aber das war wohl ein richtig böse Bösewicht, ein ganz schlimmer. Und die anderen Bösewichte, es waren in 3 Fragezeichen auf alle Fälle, das weiß ich, viele Bösewichte. Das war immer, wenn Heike Diene kam, sagt, hier ist dieser böse, verbrecherische Nachbar, dann haben wir den immer gleich mitgemacht, den Typen, ja. Ich habe Heike Diene natürlich nie gefragt, warum setzt sie mich auf Bösewichte? Ich habe immer angenommen, dass sie gedacht hat, na, die anderen machen die Bösewichte nicht so böse. Und dann habe ich sie eben gemacht. Und das geht als Sprecher oder Schauspieler auch auf der Bühne, die, wo ich ja 19 Jahre gelebt habe, mussten wir auch ständig irgendwelche Figuren geben, die mit dem eigenen Leben und der eigenen Auffassung der politischen wie auch der moralischen nicht immer zusammengingen. Und man hat es ja trotzdem gemacht. Und die Erfolge waren auf der Bühne, kann man sagen, hat man weniger Applaus bekommen bei Bösewichten. Da hat der Gute mehr den Applaus bekommen. Hier bei Hörspielen oder bei 3 Fragezeichen werden die Bösen besser angenommen und mehr geachtet sozusagen. Und weil wir heute natürlich über 3 Fragezeichen reden und es geht ja um Der riskante Ritt, die 3 Fragezeichen. Da habe ich den Dusty Rice gesprochen und das war auch ein Bösewicht. Gut, man muss sagen, am Anfang wusste man es nicht genau. Ich habe ja, das muss ich vorweg schicken, ich habe natürlich, weil ich es schon so lange her ist und man das nicht mehr weiß, habe ich ja gebeten, dass ich die mal zugeschickt bekomme, die Folge, und habe sie mir dann mal angehört. Das ist schon ein seltsames Déjà-vu, wenn man sich hört in einer Stimmtonalität, die ich heute so gar nicht mehr mache. Natürlich war ich jünger. Das wäre so auch der kernige damals Detective in den ganzen Folgen wie Miami Vice und so, wo wir ja überall mitgewirkt haben. Wenn man das hört, das ist schon ganz seltsam. Das ist sehr klar, sehr hart und trotzdem merkt man es am Anfang nicht. Und das ist ja wirklich ein durchtriebener Bösewicht, der ja auch über Leichen gehen würde, um seine Ziele zu erreichen. Und das Sonderbare an der Folge ist ja, was es sonst ja gar nicht gab in diesen Folgen, dass der Bösewicht am Ende stirbt. Das wird nicht explizit gesagt, aber es geht aus dem Ganzen hervor, er kann das nicht überleben. Das heißt, der Bösewicht stirbt. Das gab es sonst nicht. Sonst sind die irgendwo immer abgeführt, Handschelle, weg waren sie. Und hier, das war hier doch ganz anders. Und das war sehr, sehr seltsam zu hören, wenn man sich so versucht zu erinnern. Manchmal ist es ja sogar so, nach ungefähr 30 Jahren, dass man sagt, das bin ich nicht. Und dann hört man weiter und dann denkt man, doch, doch, da kommen so irgendwelche Sachen, da höre ich mich, das bin ich. Ich habe, als ich die Folge gehört habe, habe ich kurz mal reingespielt, habe meine Frau gerufen, habe gesagt, hör doch mal, der hat gesagt, das bin ich. Da sagt sie, nee, das bist du nicht. Dann haben wir noch mal hingehört, dann kamen andere Sätze, haben gesagt, doch, 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 das bist du. Es ist eben lange her und es ist eben ganz was anderes. Und plötzlich hört man sich nicht. Mir geht das ähnlich, wenn ich Columbo höre. Denke ich auch manchmal, das bin ich nicht. Doch, das bin ich. Gut, alle anderen sind tot. Das ist nicht so schwer herauszukriegen. Da gibt es eben nur noch wenige, die es überlebt haben bis jetzt das Ganze. Aber hier in dem Fall ist es schon so. Es bewegt was in einem. Und man fängt sofort an, anders hinzuhören, weil man sagt, ja, so habe ich das früher gemacht. Ja, musste ehrlich sagen, ich lobe mich sonst nicht gern. Ich höre mich auch nicht so gerne, aber das hört ja kaum ein Sprecher, außer ganz eitlen. Man hört sich nicht so gern. Aber so, wenn man sich eingehört hatte, dachte ich, ja, das geht. Ja, also als ich das dann so auf die Ohren bekam, diese Folge, circa, naja, über 30 Jahre her, dann hat man sich ja reingehört. Und dann habe ich ja auch nun gehört, die lieben Stimmen meiner Kollegen, auch etwas jünger alle noch, wie sich das anhörte. Und dann ist man so ein wenig wieder hineingefallen und hat sich das angehört. Das war schon seltsam, so eine ganze Folge zu hören, vorn und hinten auch mal die anderen alle. Und irgendwo hat das was ausgelöst, hat auch dann doch wieder eine gewisse Neugier geweckt, ob man nicht sich einige Folgen von damals doch insgesamt wieder anhören sollte. Die ich jetzt gehört habe, hat mir Neugierde geweckt, das Ganze mal zu hören. Und auch die Kollegen alle zu hören, die nochmal mitgewirkt haben, die ja Gott sei Dank auch alle unter uns sind und hoffentlich noch ein bisschen länger. Also das hat Spaß gemacht und ich werde mich da mal ein bisschen wieder rein vertiefen in das Ganze. Es war auf alle Fälle schön und danke, dass ich hier sein durfte. Danke, Andreas. Danke, Kai. Also, macht's gut und viel Freude am Podcast weiterhin. Ne? Danke, tschüss.
Wie toll, wunderbar, Achim. Schülke ja. Und jede Menge Erinnerungen. Das war toll. Schön.
Ja.
Sag mal, Andreas, wie findest du denn das, dass man hier in dieser Folge im Prinzip eigentlich von Anfang an schon weiß, wer der Bösewicht ist? Ne? Die
ja.
Fragezeichen sind ja gleich ihm auf der Spur, dass die Rice log, sagt Passetti dann sogar.
Ja, das finde ich eigentlich nicht so gut. Ich finde, das nimmt ein bisschen den Dampf raus aus der Story. Nun ist er ja auch ein bisschen naiv, muss man dazu sagen. Es ist jetzt kein geschickter, besonders intelligenter Bösewicht. Das ist im Buch aber nicht anders. Ja, könnte man anders lösen oder hätte man dann vielleicht auch noch ein bisschen unterstreichen müssen, dass er etwas trottelig ist. Aber es hat mich eigentlich ein bisschen gestört. Wie ist es bei dir?
Nee, ich fand das tatsächlich eigentlich ganz gut, das mal so zu machen. Also ich war natürlich gespannt, ob es da noch irgendeine Wendung gibt, weil man sich erstmal so ein bisschen auf eine falsche Fährte geführt fühlt. Das waren viele F. Aber dann fand ich es eigentlich ganz cool, dass man sozusagen es darum ging, wie er denn nun entlarvt wird und auch, dass die Fragezeichen immer so mitgehen, diese ganze Finden. Ja, ja, jetzt gehen wir in die Berge später. Okay, dann gehen wir mal mit. Und das fand ich irgendwie hatte nochmal so ein bisschen so eine andere Dynamik als normalerweise. Also mich hat es in dem Sinne nicht so gestört. Aber stimmt, es ist kein smarter.
Die drei Fragezeichen
Bösewicht.
Wollen ja wissen, was hat es damit auf sich, ne? Sie wollen ja wissen, warum lügt der eigentlich auch genau? Ja. Und verräterisch ist natürlich diese Naivität, dass er ihn wirklich versucht, weiß zu machen. Naja, Justus ist der Einzige, der wirklich die richtige Lösung präsentiert hat. Verräterisch ist natürlich sein Schurkenlachen. Ne? Also das ist nun wirklich eine richtig ordentliche Dreschler, wie man so sagt, eine dreckige Schurkenlache. Gibt auch die Su-Dreschler, also die super dreckige Schurkenlache. Das macht er nicht und er macht auch kein Vergeki. Das ist dieses verschlagene Gekicher.
Okay.
Aber er präsentiert dieses Lachen natürlich so, dass man merkt, der hat Dreck am Stecken. Aber bei Achim ist es natürlich toll, wie er das spielt.
Sehr gut. Sind das Begriffe aus dem Synchron, alte? Wo sind diese Begriffe her?
Das ist ja super. Das sind alte Begriffe aus dem Synchron aus den 80ern. Da gab es noch andere Begriffe, die jetzt aber gar nicht mehr so, die funktionieren heute nicht mehr, die werden nicht mehr politisch korrekt.
Verstehe, aber das ist ja ganz gut. Ja, nee, Schülke gibt da wirklich richtig Gas. Am Anfang schon sehr, aber auch später ja noch mehr. Das wird da, gibt da richtig drauf. Ja, und dann müssen wir natürlich hier mal ein Gimmick erwähnen, oder das ist ja mehr als ein Gimmick, das ist ja wirklich ein richtiger Plotpoint, was ich wirklich sehr toll fand, nämlich sie sind in der Zentrale und es wird ein Brief für Justus abgegeben, ohne Briefmarke, mit einem Tonband abgegeben von einer blonden Frau mit Sonnenbrille. Und auf dieser Kassette hören wir tatsächlich Justus' Stimme.
Bitte komm nicht nach Mexiko. Wenn du das tust, begibst du dich in größte Gefahr. Ich bitte dich dringend, komm nicht hierher. Bleib in Kalifornien und...
Was soll denn das? Die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor.
Das kann ich mir vorstellen. Sag mal, willst du uns veralbern oder wie?
Wieso? Ich verstehe dich nicht, Peter.
Na, hör mal, was sollen wir denn davon halten, dass du dir selber eine Warnung schickst?
Ja, natürlich.
Das kann doch nur ein Witz sein.
Ist es aber nicht. Ich habe das nicht abgeschickt. Wie kommst du darauf?
Also, wenn das so ist, Justus, dann hat es jemand geschafft, deine unverkennbare Stimme perfekt nachzuahmen.
Ja. Justus kommt die Stimme irgendwie bekannt vor. Also er erkennt seine eigene Stimme nicht sofort.
Ja.
Das ist natürlich auch interessant. Da fragt man sich, ist das wirklich so? Und jemand, der nicht wie Justus jetzt mit der Stimme arbeitet, so wie ich oder wie du, der fremdelt natürlich mit seiner eigenen Stimme, wenn er sie auf Tonband oder auf Kassette hört, weil man die natürlich selber ganz anders hört als andere. Das kennt man ja, wenn man seine Stimme irgendwo auf Kassette hört. Man hört nämlich seine eigene Stimme immer über das Innen- und das Mittelohr. Und andere hören deine Stimme dann über ihren äußeren Gehörgang. Hört sich dann natürlich ganz anders an.
Ja, das ist ganz faszinierend. Ich weiß nicht, wie dir das geht im Laufe der Jahre. Bei mir ist es tatsächlich mittlerweile so eine Symbiose. Also ich weiß ziemlich genau, wie meine
Außenstimme klingt und ich nehme die fast auch so wahr, ja, meine Innenstimme.
Ja.
Mhm. Also da, ich kann mich erinnern, als ich Kind oder Jugendlicher war und wir so mit den ersten Hörspielen im Kinderzimmer angefangen haben und ich da immer ganz entsetzt war eigentlich irgendwie. Das bin ich, das ist meine Stimme und das hat sich im Laufe der Jahre dann aber so angeglichen.
Ja. Mhm. Aber das ist gar nicht so gut, wenn du weißt, wie deine Stimme klingt, weil dann machst du natürlich auch immer viel mehr mit deiner Stimme. Dann weißt du, wie du toll klingst und dann fängst du an, schön zu klingen oder cool zu klingen. Und das ist dann oft künstlich. Das ist, du musst es dann irgendwie so ein bisschen abstrahieren und versuchen, das auszublenden und einfach nur die Szene zu spielen.
Mhm, das stimmt. Bob ist dann sehr gespannt, was euch in Mexiko erwartet. Das hast du auch ein bisschen daneben performt an dieser Stelle.
Absolut. Oder? Auch wirklich total, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, total lahm von mir gesprochen. Hier, genau, da geht es um den Szenenabschluss. Da musst du Spannung aufbauen, musst du einen Cliffhanger basteln, um überzuleiten nach Mexiko. Und da müssen wir erstmal reinhören, das ist einfach Schrott. Setzen 6.
Also dann kann ich nur sagen, diese ganze Geschichte wird immer geheimnisvoller. Erst das seltsame Kreuzworträtsel.
Bleib in Kalifornien.
Und jetzt dieser Tonbandbrief. Also ich bin gespannt, was uns in Mexiko erwartet.
So, und da waren sie dann auch endlich. Ich habe schon die ganze Zeit drauf gewartet. Endlich kommt die Mariachi-Band in einem Musikstück. Ich habe mal nachgeguckt, das nennt sich Domingo in Xochimilco. Das ist übrigens, Xochimilco ist ein Stadtteil von Mexico City.
Nee, Xochimilco ist Kakao.
Das wahrscheinlich auch.
Xochimilco.
Und wir machen weiter. Also wir sind dann endlich in Mexiko auf der Ranch und treffen ja da dann auch eine gewisse Tierart, ein Esel. Und wie das auf Mexikanisch heißt, das erzählt uns ganz wunderbar Peter Pasetti.
Ascension erwies sich als vorzüglicher Koch. Was er auf den Tisch brachte, begeisterte die drei Jungen. Leider kam Dusty allzu früh zurück. Und er war ungeduldig. Er führte seine Gäste aus dem Haus, um ihnen die Pferde und vor allem seinen Burro, einen kleinen, fast weißen Esel, zu zeigen.
Ja. Pasetti ist sowieso toll hier toll. In der Folge. Wenn man wirklich was über das Setzen von Pausen lernen möchte, dann ist Pasetti hier im riskanten Ritt wirklich ein Meisterbeispiel dafür. Was er ja auch macht, dass er in den einzelnen Buchstaben sogar innehält. Und er macht das super spannend, weil er bestimmte Sätze, die eigentlich nur beschreiben, in Frage stellt. Mhm. Und dadurch wird das unglaublich dicht und wahnsinnig kompakt. Das ist auf jeden Fall eine Folge, die vor der Mittagspause aufgenommen wurde.
Ja, und da ist ja auch richtig, also dieser kleine Lacher noch davor, Burro, da ist er so ein Gentleman-Erzähler auch. Da hat er diesen Modus an. Das ist
naja, hat richtig Spaß.
Total toll.
Göttlich.
Und dann kommt es zu einer wundervollen Szene, in die müssen wir jetzt wirklich einmal reinhören, wo Dusty möchte, dass die drei Fragezeichen Blondie, also den besagten Esel, einmal rufen. Und wir wissen natürlich, was er davor hat. Und wie das vonstatten geht, das hören wir uns jetzt mal an.
Blondie, komm her. Komm, Blondie.
Sie legt die Ohren zurück. Sie mag das wohl nicht.
Versuch du es mal, Bob.
Also bei mir klappt es besser. Passt auf. Blondie, komm her. Na, sei brav. Sie rührt sich nicht. Leg nur die Ohren zurück.
Na, und du, Justus? Versuch's auch.
Na schön, wenn es Ihnen Freude macht. Komm her, Blondie. Na komm.
Das ist ja nicht zu fassen. Sie kommt. Blondie ist ganz vorsichtig.
Sie schnuppert an dir, Justus. Da bist du doch gar kein Tierfreund.
Ja.
Jedenfalls nicht der größte aller Tierfreunde, oder?
Ah, Tierchen.
Liebe auf den ersten Blick. Sag mal, Justus, wie machst du das bloß?
Ich,
Ja, das finde ich ist eine wunderschöne Szene. Allerdings fliegt da auch wieder so ein Moskito permanent nah am Mikro vorbei, dass man so mit den Händen schon danach schlagen will. Genau,
wie die Fliegen aus den Comic-Dieben.
Genau, ja, genau, aus den fettigen Haaren von Leo Rottweiler. Dachte ich auch, die sind da rübergeweht aus dieser Veranda-Szene. Die hat echt so, ich habe es mit Kopfhörer gehört und ich dachte, es war wirklich genau dieses Unangenehme, wie wenn du nachts irgendwo im Bett liegst und so ein Moskito fliegt am Ohr vorbei. Schön gemischt.
Ja, aber super, super intensiv, ja, und auch ganz nah. Ja, ja, genau. Das ist sehr schön. Und Justus ist kein Tierfreund.
Interessant.
Was ich absurd finde. ja, gut, okay, ist eigentlich eher Peter. Wenn es nicht gerade Spinnen,
richtig,
sind. Vor denen hat Peter.
Genau, aber das ist wirklich sehr süß eigentlich in dieser ganzen Folge, dieses Bonding zwischen Blondie, ja, und Justus.
Ja.
Und Justus kommt natürlich dann da auch relativ schnell auf die Pferde. Dieses blöde Rätsel muss sich darum drehen, dass die Fahndet nach einer Stimme, die der eines bestimmten Menschen irgendwie zum Verwechseln ähnlich ist. Vielleicht jemand, der Blondie mal das Leben gerettet hat, spekuliert er da noch. Und wir wissen natürlich noch nicht so genau. Ich finde, da gibt's auch eine schöne kleine Referenz an Ian Carew. Da kommt Peter drauf, der dann sagt, verwechselt der Blondie vielleicht Justus
aus
mit seinem
Doppelgänger?
Ja. Genau, da so eine schöne Intertextualität, so ein Rückbezug. Aber es wird natürlich, nimmt ein bisschen eine andere Wendung.
Gut, der sieht genauso aus wie Justus, Ian Carew. Aber ja, er hat natürlich eine ganz andere Stimme.
Nämlich das die von Sascha Dräger.
Ja, genau. Der ist ja nicht ihn, sondern Ian.
Ja. Ja, jetzt fangen wir, geht das wieder los, ja. Dann gibt's hier eine schöne kleine Stelle, in die müssen wir mal ein bisschen reinhören. Da, finde ich, wäre vielleicht Bob wieder ein bisschen bekifft. Und er sagt vor allem im Gleichen das unheimliche Wesen aus der Urzeitduktus aus dem Teufelsberg.
Was?
Einem bestimmten Satz.
Was?
Blondie soll uns zu einem bestimmten Ort führen.
Mhm, hoch oben in den Bergen. Und was gibt es dort? Gold.
Ja, genau. Den Schatz der Sierra Madre. Und den hat schon Humphrey Bogart gesucht in seinem berühmten Film.
Ja, ich fand, das war wieder diese gleiche
Betonung. Ja, also gut, so bekifft habe ich das ja nicht gesprochen.
Es war wieder die gleiche Betonung.
Ich habe immer nur zwei Betonungen, entweder die eine oder die andere.
Ach so.
Das war alles immer noch in den 90ern.
Okay.
Mehr konnte ich da noch nicht. Aber apropos, der Schatz der Sierra Madre. Kennst du den Film von John Huston?
Ja, ich kenne den. Ist lange her, dass ich den gesehen habe. Natürlich so ein klassischer Abenteuerfilm-Grundtext. Ich habe wirklich auch Lust bekommen, den nochmal wieder zu gucken in der
neuen
Folge.
Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Großartig. Übrigens mit Walter Huston, diesem berühmten Sänger und Vater von John Huston mit Humphrey Bogart. Übrigens Humphrey Bogart gesprochen von Karl Radatz.
Ah.
Ganz wichtig nachher übrigens für die Punkteverteilung.
Stimmt, richtig.
Ja, du hast doch keine Ahnung, wovon ich spreche, aber ich will es dir nur mal schon
vorab gespannt, aber ich notiere hier auch schon mit, denn ja, wir werden heute auch das Punktesystem wieder.
Ja, mach mal. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon wieder gewinnen werde. So, und jetzt aber, jetzt treffen Sie mal richtig auf Ascension oder Ascension, auch wieder falsch, aber hat Frau Körting so Englisch aufs Deckblatt, ja, gequetscht. Da müssen wir jetzt auch nochmal reinhören.
Na, gibt's Schwierigkeiten?
Ach, das ist keine Arbeit für mich. Davon verstehe ich nichts.
Darf ich mal sehen? Funktioniert das überhaupt nicht mehr?
Überhaupt nicht mehr. Kein Ton kommt raus.
Dann will ich mal sehen. Aha, da ist der Fehler schon. Ein Kabel ist locker und das andere ist falsch angeschlossen. Wo ist denn das zweite Gerät?
Weiß ich nicht.
Ascension? Sind wir eigentlich die ersten Amerikaner, die auf die Ranch kommen, oder waren schon mal andere da?
Manchmal kommen Leute vorbei.
Reden die wie ich, oder erinnert sie meine Stimme vielleicht an irgendjemand anderen?
Für mich haben Amerikaner alle die gleiche Stimme.
Aber nicht für Blondie.
Queen Savé, wer weiß.
Ja, Ecky Dux, unser Professor, ja, Hoffer aus dem Höhlenmenschen.
Genau.
Erkennt man fast überhaupt nicht und er macht das toll.
Mhm.
Und der Akzent diesmal wirklich richtig gut, weil Dux seinen Text da auch viel mehr in Atem packt. Ja, es ist ja auch immer besser, gerade wenn du mit so einem Akzent sprichst, der ja nun vielleicht nicht richtig ist, aber trotzdem was andeutet, was man dann eben auch irgendwo einordnen kann. Man hört, wie er den Eimer schleppt und röchelt und das verspielt sich dann alles. Und er übertreibt mit diesem Akzent auch nicht so. Das finde ich richtig toll. Interessant ist übrigens, muss ich kurz mal anmerken, dass Justus im Buch, im Hörspiel taucht die Szene gar nicht auf, im Anschluss an diese Begegnung mit dem Koch dann mehr über Burros in Erfahrung bringen möchte, weil der Koch ja nicht so wahnsinnig viel sagt. Und dann ruft er im Buch einen guten Freund an, nämlich Hector Sebastian. Aber Hector Sebastian, den gibt's in den deutschen Büchern ja gar nicht. Denn da heißt er ja jetzt immer Albert Hitfield.
Ach, das ist ja lustig.
Und Jahre später, habe ich gelesen, wurde dann Leonore Puschert, die Übersetzerin, von irgendeinem Fan darauf angesprochen, warum denn jetzt im riskanten Ritt plötzlich Hector Sebastian auftaucht. Ja. Da sei ihr ja anscheinend ein großer Fehler unterlaufen. Und die Puschert war fassungslos und meinte, dass ihr das passieren konnte.
Okay,
passiert also manchmal.
Tatsächlich wirklich ein Fehler, wo sie einfach durchübersetzt hat und das nicht
ist einfach aufgefallen durchs war. Lektorat gerutscht. Ja.
Ach, das ist ja spannend, lustig, genau. Es gab hier eine kleine Stelle, da musste ich so kurz ein bisschen drüber nachdenken, als Ascension, so mehr, wie er ja eigentlich heißen müsste, sagt, für mich haben Amerikaner alle die gleiche Stimme. Wo ich so dachte, ja stimmt, ich weiß ein bisschen, was er meint, was ich irgendwie sehr faszinierend finde, gerade wenn man sich so zwischen den Sprachen bewegt. Mir geht es auch manchmal so, dass mir Leute sagen, dass ich auf Norwegisch tatsächlich eine höhere Stimme habe als auf Deutsch. Und dieser ganze soziolinguistische Bereich, ne, wie sich also Kulturen dann auch anpassen und auch eine Einwirkung auf Stimmen haben. Und Amerikaner, auch amerikanische Männer, finde ich oft tatsächlich erstaunlich hoch und nasal manchmal im Verhältnis zu anderen. Das merkt man beim Synchron auch. Ich weiß,
da machst du dir jetzt aber keine Freunde.
Okay, nein, es ist ja erstmal keine Wertung drin.
Das weiß ich
natürlich
nicht.
Aber es ist ein Unterschied. Also,
auf jeden Fall haben auch Amerikaner alle die gleiche Schreibschrift. So fängt's schon mal an.
Ja, ist auch ein Punkt. Aber ich kann mich erinnern, da gab es damals so Diskussionen im Thema Synchron mit Tom Selleck auch, ne? Dass Tom Selleck als Magnum im Original halt viel höher klingt als Norbert Langer dann und dass man das versucht hat, so ein bisschen anzupassen. Spannendes Feld. Kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück irgendwann. Aber nicht jetzt, denn wir müssen natürlich unbedingt weiter hier. Die drei Fragezeichen gehen nämlich jetzt auf eine Expeditionstour in die Berge und treffen dann an einer Stelle eine mystische, mysteriöse Mexikanerin, Mercedes, die irgendwie einen amerikanischen Akzent hat. Wir hören mal rein.
Hier, wir geben Ihnen gern etwas zu essen ab.
Gracias. Danke. Ich will gleich beginnen. Wisst ihr, wer Pancho Villa war?
Pancho Villa? Aber ja, er hat die Revolution 1910 bis 1916 geführt. Er war ein Volksheld. Er hat eine eigene Armee auf die Beine gestellt und in vielen Kämpfen gesiegt.
Sind wir hier in der Schule? Sie kommen einfach her und fragen uns ab, als wenn Sie unsere Lehrerin wären.
Keine Angst. Es gibt keine Zensuren. Ich möchte nur, dass ihr wisst, auf was ihr euch bei diesem Ausflug eigentlich einlasst.
Nun gut. Wir hören Mercedes. Pancho Villa war ein Revolutionär.
Richtig. Er hat große Beute gemacht. Und die hat er hier, irgendwo in den Bergen, in einer Hölle versteckt. Allerdings lagerte auch sein Schießpulver dort. Und das explodierte eines Tages.
Und damit war der Schatz begraben.
Genau so war es. Aber vor 3 Monaten hat ein junger Amerikaner die Hölle gefunden, in der der Schatz versteckt ist. Er kam mit dem Burro Blondi an den See, ließ den Esel auf der Ranch und kehrte in die Berge zurück.
Ja, Marianne Kehlau, wir erkennen sie natürlich sofort. Sehr lustig übrigens, sie haut sich da eine ganze Dose Bohnen rein, während sie diese Story erzählt. Und obwohl Bob dann am Ende behauptet, sie haben ja kaum was gegessen, als sie weiterziehen will. Die hat die ganze Zeit gelöffelt. Ja, und ich hatte da jetzt hier so einen ganz komischen, würde ich wahrscheinlich sagen.
Mal wieder, ja.
Zu dieser Figur. Wir wissen natürlich, wer sich dahinter verbirgt, hinter Mercedes. Ne? Das kann man ja schon mal spoilen. Es ist ja nicht eine mystische Mexikanerin. Und sie macht am Anfang dann Gracias, also mit amerikanischem Akzent. Dann dachte ich erst, naja, die Kehlau macht das ja völlig falsch. Sie müsste das doch so mexikanisch machen. Und dann dachte ich mir, naja, ist da der doppelte Boden drin? Weil es sich natürlich um Mrs. Douglas eigentlich handelt, die Mutter von Britt, die Amerikanerin. Und dachte, es ist eigentlich genial performt. Aber warum haben dann die drei Fragezeichen nicht sofort darauf reagiert, dass diese angebliche Mexikanerin eigentlich Gracias sagt? Also ist es vielleicht doch so ein bisschen diffus? Ich weiß es nicht. Sehr vielschichtig, diese Figur, oder?
Total. Weil auch im Buch ist die Mercedes oder Mrs. Douglas, die Mutter von Britt, viel aktiver und scheint auch, um ihr Ziel zu erreichen, nämlich die drei Fragezeichen sollen ja aufgehalten werden, scheint sie nicht vor kriminellen Machenschaften zurückzuschrecken, gibt dann auch eine Szene im Bus, also bevor sie überhaupt in Mexiko ankommen, die drei Fragezeichen, da besticht sie ein paar Mexikaner, die Justus, Peter und Bob dann gewaltsam daran hindern sollen, den Bus zu besteigen. Und Peter wird dann sauer und fängt dann wieder an, Karatefäuste sprechen zu lassen. Furchtbar eigentlich, aber ja, so ist es.
Gewalt.
Und dann gibt es noch eine Szene, da sind sie dann schon auf der Ranch, wo Mercedes auch ihre Finger im Spiel hat, im Hörspiel weggekürzt, da wird Justus von Mercedes auf einen See gelockt und treibt dann in einem Boot auf einen Wasserfall zu und kann dem Wasserfall fast nicht entkommen und droht wirklich unterzugehen bzw. darunter zu stürzen, weil die Ruder von Mercedes angesägt wurden. Und dann ist es wieder Peter, der ihn rettet, und zwar wie, das ist der Hammer. Der angelt nämlich gerade am Ufer und kann Justus in letzter Sekunde, schade, dass das dann im Exposé leider fehlt, mit seiner Angelschnur an Land ziehen.
Wow. Okay. Ja, das hätte ich auch gerne gehört. Das hätte man toll machen können mit dem Soundeffekt. So die Angel.
Ja, hochdramatisch, ja, eigentlich toll.
Ja. Super. Ja. Okay, ja, da ist ja dann noch ein bisschen mehr los, aber ja, das hat man natürlich wahrscheinlich ein bisschen aus Zeitgründen dann auch gerafft. Das ist ja immer dann. Aber ja, okay, da ist dann tatsächlich, gibt's noch ein paar Schichten bei Mrs. Douglas, Mercedes. Spannend.
Marianne Kehler.
Wir gehen weiter in den Berg mit den drei Fragezeichen und kriegen auch mit, dass natürlich da auch es schon so ein bisschen rumpelt und rumort und immer von so einem komischen Waldbrand. Die Rede ist, Bob sagt es einmal ganz schön, na großartig, wir werden also nicht nur von einem krankhaften Lügner und einer zwielichtigen Dame verfolgt, sondern wir haben auch noch einen Waldbrand am Hals. Fand ich schön, ja, zusammengefasst.
Da, auch interessant, da schreibt Francis nämlich noch auf einem Extrablatt, da steht dann später auch noch was über Brit, das werden wir auch gleich nochmal vorlesen, da schreibt Francis, vulkanisches Rumoren, Seite 13, der Vulkanausbruch kündigt sich an, das Geräusch sollte wie ein Erdbeben sein, ein dumpfes Rütteln, die drei Fragezeichen und die Hörer sollen auf eine falsche Fährte gelockt werden. Interessant.
Super, genau, weil das machen sie ja auch. Es wird ja erwähnt dann, ne? Ist da noch ein Erdbeben? Ja, ist doch normal. In Kalifornien kennen wir das ja auch, glaube ich, Justus. Aber das stimmt, das fand ich nämlich ganz schön vorbereitet, dass es dann später auch natürlich ein Vulkanausbruch kommt. Ja, und du hast ihn ja schon erwähnt. Dann treffen wir endlich auf Brit. Der Mensch mit der gleichen Stimme wie Justus Jonas, der sozusagen hinter allem steht, sich in den Höhlen versteckt und dort, ja, wir wissen es da noch nicht genau, aber er erzählt es ja dann, auf der Suche nach dem Schatz ist. Und in diese Szene müssen wir jetzt auch nochmal reinhören.
Halt! Nicht weiter! Stehen bleiben oder ich schieße!
Ach du meine Güte!
Bleibt, wo ihr seid!
Du bist Brit, richtig? Ich bin Justus Jonas. Bleib stehen! Kein Schritt weiter oder ich schieße!
Ich habe eine Nachricht für dich.
Was wollt ihr hier? Los, raus damit!
Komm hinter den Felsen hervor, Brit.
Wir müssen mit dir reden. Das sind meine Freunde Peter Shaw und Bob Andrews.
Ja.
Wir sind gekommen, um dir zu helfen.
Mir helfen? Wieso denn?
Wir wollen dich vor Dusty Rice warnen. Er führt offensichtlich Böses im Schilde.
Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Wo ist Rice?
Er ist mit uns losgezogen, aber jetzt ist er weit zurück. Morgen könnt ihr allerdings hier sein.
Danke. Jetzt sehe ich klarer. Wie habt ihr hier heraufgefunden?
Blondie hat uns geführt. Sie wollte dorthin zurück, woher sie gekommen ist.
Tatsächlich? Und wie hat Dusty es geschafft, dass sie so zahm ist?
Dusty überhaupt nicht.
Ist dir noch nicht aufgefallen, wie ähnlich unsere Stimmen sind? Als Blondie mich zum ersten Mal hörte, glaubte sie, dass du es bist.
Ja, also das fand ich tatsächlich wirklich auch ein Highlight in dieser Folge. Oliver Rohrbeck trifft auf Oliver Rohrbeck.
Und wie er das macht.
Und ich finde das super.
Das macht er wirklich gut. Macht.
Also
ja, total.
Ne, Brit macht er wirklich da so ein bisschen höher, bisschen krächziger, bisschen anders. Und das funktioniert, finde ich.
Naiver natürlich auch. Dann gibt's auf der einen Seite den intelligenten Justus. Dann trifft er eben auf diesen Legastheniker, der eben nochmal einen anderen Hintergrund hat. Und hier, das habe ich ja gerade vorhin schon angekündigt, schreibt Francis auf diesem Extrablatt, Brit klingt der Stimme von Justus täuschend ähnlich, muss sich aber dennoch von ihr unterscheiden. Deshalb hat Francis vorgeschlagen, klingt, als ob er Schnupfen hätte. Und das ist eigentlich nicht so gut. Das hat Olli dann nämlich nicht so gemacht, sondern er hat ihn einfach so ein bisschen höher gepitcht, nur so ein bisschen höher. Und dadurch kannst du die beiden wirklich gut auseinanderhalten. Das hat Olli toll gemacht.
Genau, finde ich auch super, weil man nie den Überblick verliert in allen Szenen, wo die zusammen auftreten. Und man merkt wirklich diese unterschiedliche Haltung.
Und das ist nicht so leicht.
Nee, genau. Also das fand ich echt toll. Und du hast es gerade schon erwähnt, dieser Legastheniker, der Brit ist und der uns in dieser Folge einen sensationellen Moment beschert, nämlich Bob überreicht die Karte an Brit und lies dann selbst die Karte vor. Das müssen wir auch noch mal kurz hören.
Ach so, ja, richtig. Unsere Firma heißt die drei Fragezeichen. Hier, unsere Karte.
Oh, die drei Dikte, Detektivit, die drei... Ach, liest du es doch bitte vor.
Ja, ja. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw.
Meine Wenigkeit.
Recherchen und Archiv Bob Andrews, meine Wenigkeit.
Ja, das fand ich toll, oder? Kannst du dich da noch erinnern? War das nicht ein erhebender Moment, dass du als Bob selbst die Karte mal vorlesen durftest?
Das ist ja lustig, dass du das denkst. Das ist wahrscheinlich für alle irgendwie toll, aber für mich als Bob ist es jetzt nicht so großartig, dass ich die Karte der drei Fragezeichen vorlese.
Ich meine, da kam jetzt der Fanboy in mir durch.
Toll fand ich natürlich, dass ich nicht aus Versehen Recherchen gesagt habe.
Genau. Nein, ich war da ganz, für mich
aber
war
das
ist total
für
der
viele
tolle Moment.
Ist es der absolute, der tolle Moment, ja, aber, für mich und für Olli und für Jens jetzt nicht unbedingt.
Okay, gut, dann freuen wir uns halt darüber, dass Bob die Karte vorgelesen hat. Ich fand das wirklich super. Naja, dann eskaliert es ja sehr da in dieser Höhle. Es kommt zum großen Clash. Dusty Rice offenbart sich natürlich als der Bösewicht, der er ist. Und dann, finde ich, gibt es eine tolle Sequenz, wo Peter immer alle fesseln muss. Also erst soll er die drei Fragezeichen wie so Rouladen im Schlafsack fesseln, droht von Dusty, dann taucht aber Mrs. Douglas auf, a.k.a. Mercedes, a.k.a. Marianne Kehlau, und sagt, Peter, fessel den. Ja. Der befreit sich dann wieder. Dann muss Peter wieder alle fesseln. Das fand ich sehr schön. Irgendwann stöhnt er auch mal so ein bisschen so, wie viele denn noch, bitte? Schön.
Ja.
Aber das fand ich sehr lustig. Und natürlich kommen sie dann am Ende raus und fliehen. Und dann wird es richtig dramatisch. Und da müssen wir wirklich noch mal reinhören jetzt. Als der Vulkan nämlich ausbricht und die ganze Lava in dieses Tal fließt, ist es dann irgendwann auch um Dusty Rice geschehen. Und zwar so.
Wo ist Dusty Rice?
Ich sehe ihn.
Da hinten.
Ja, dort drüben bei der Höhle. Er sucht den Schatz.
Schrecklich, er ist von der Lava eingeschlossen. Er flüchtet in die Höhle.
Das rettet ihn auch nicht mehr. Er ist verloren.
So, und das fand ich dann richtig dramatisch. Diese tolle, sphärische Musik da von Jan Friedrich Konrad, da so ein bisschen
und
was.
Und von den Geräuschen auch wirklich echt super gemacht.
Total, ja, richtig toll inszeniert. Ja. Und da, ja, haben wir dann tatsächlich mal einen Toten bei den drei Fragezeichen. Es wird dann nämlich nicht aufgelöst.
Also wir hatten ja vorher schon mal Tote, auch Silbermine und so weiter.
Und zu,
aber hier
klar.
Kommt wirklich jemand quasi live ums Leben und wirklich grauenvoll.
Ja, das ist schon heftig.
Aber das Tolle ist, im Hörspiel wird ja dann gleich 3 Sekunden später herzhaft gelacht.
Genau.
Das ist im Buch ein bisschen anders. Da herrscht dann, der stirbt natürlich auch, da herrscht dann eher eine bedrückte Stimmung. Aber da reden sie dann eher über T-Shirts, was ich völlig absurd finde, weil jeder der drei Fragezeichen ein unterschiedliches T-Shirt anhat. Ich glaube, Peter hat ein Kelly-T-Shirt an und Justus hat ein T-Shirt, ich weiß gar nicht ganz genau, da steht irgendwie Survivor drauf, irgendeine Band oder sowas, ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber im Hörspiel ist es auf jeden Fall ein lustiges Ende.
Genau, weil die Esel dann auch noch zur Paarung schreiten, keine Ahnung, da muss man dann drüber lachen, die dann da kommen. Ja, es wird dann versöhnt.
Schwierig, ja.
Sehr gut. So, und jetzt, lieber Andreas, hole ich das laminierte Punktesystem von Lisa hervor. Und wir schreiten zur Tat. Wir machen wir gehen mal wieder in die Kategorien rein. Wollen wir mal vorne anfangen? Passt der Folgentitel zum Inhalt? Der riskante Ritt.
Ja.
könnte man sagen.
Eigentlich schon, könnte man sagen. Plus 5 Punkte. Nimmt der Klappentext zu viel vorweg, würde ich sagen, ja.
Ja,
ich gebe da, ich ziehe da 5 Punkte ab. Ne, weil also, dass da schon der Schatz gleich erwähnt wird, weil das ist ja nun wirklich das, worauf es dann ankommt. Cover haben wir schon drüber geredet. Passt es zur Folge? Sehr gut, gut oder nicht so gut? Was würdest du da sagen wegen des Mini-Please?
Ich finde das Cover gut. Mhm. Ich finde das Cover nicht schlecht.
Ja,
passt zur Folge. Gut. Ja doch, natürlich, klar. Der
Plus
Esel.
10 Punkte wäre es. So, und jetzt kommt die Frage, die All-Time-Frage bei uns immer. Kann ich mit der Folge einen Bezug zu einem Stanley Kubrick-Film herstellen? Ja oder nein?
Ja, natürlich. Oh, auf jeden Fall.
Bin ich gespannt.
Und zwar haben wir ja vorhin schon, du, ich finde bei jeder Folge einen Stanley Kubrick Zusammenhang.
Du bist krass.
Haben wir gerade schon drüber gesprochen, der Schatz der Sierra Madre. Da hat Karl Radatz Humphrey Bogart synchronisiert.
Ja.
Und in Clockwork Orange von Stanley Kubrick wurde der Obdachlose, der von Alex und seinen Jukes unter der Brücke zusammengeschlagen wird, auch von Karl Radatz gesprochen. Was nur ganz wenige Leute wissen.
Das ist also ja irre.
500 Punkte?
Hier sind 20 vorgesehen, aber ich bin jetzt so starstruck auf deiner Recherche, dass ich da 500 Punkte absolut zulasse. Das ist ja geil. Hast du das, wie hast du das denn rausgefunden? Du hast es im Ohr gehabt einfach, die deutsche Fassung von Clockwork
Also
Orange.
Ich kenne ja nun Schatz der Sierra Madre. Schatz der Sierra Madre ist einer der Lieblingsfilme meines Vaters gewesen. Und der hat den früher unglaublich gerne geguckt. Und ich dachte, oh nee, so ein Schwarz-Weiß-Schinken. Ich mochte früher Schwarz-Weiß-Filme nicht so gerne. Also so mit 12, 13. Mhm. Und den hat er immer geguckt, wenn der im Fernsehen lief. Und hat sich dann, glaube ich, irgendwann auch mal so eine VHS besorgt. Und dann wurde ich neugierig auf den Film und habe den dann selber irgendwann mal für mich entdeckt. Und jetzt gucke ich den ganz oft, auch einen Film, den ich gerne beim Kochen gucke. Und da weiß ich natürlich, okay, das ist Karl Radatz. Und nun kenne ich Clockwork Orange auch auswendig.
Ja.
Und deswegen weiß ich natürlich, dass der Obdachlose gesprochen von Karl Radatz wird.
Super, sensationell. Wie gefällt mir die Folgenmusik, ist die nächste Frage. Da gebe ich absolut sehr gut. Hier zwar 10 Punkte, aber ich mache einfach 100 Punkte draus.
Absolut.
Finde ich ganz toll ausgewählt, haben wir schon drüber gesprochen. Gibt es Logikfehler?
Nein, das würde ich jetzt bei der Folge eigentlich nicht sagen.
Nee, so intern nicht, aber du hast ja am Anfang schon erwähnt, wie absurd natürlich
das ist total an den Haaren herbeigezogen.
Gut, okay.
Also Logikfehler.
Ja,
okay.
Ja. Werden Begriffe falsch ausgesprochen? Naja, eher Namen vielleicht, ne? Ascension würde ich zu
Begriffe
Ascension
nicht
machen.
Coral taucht auf, richtig ausgesprochen.
Stimmt, ja, nee, okay.
Namen werden falsch ausgesprochen.
Ja, okay. Dann
gehen Ascension. Wir hier
plus 5 Punkte ist so der Mittelwert. Minus 10, wenn alles. Wir geben mal plus 5 Punkte.
Aber Bodo wird schön ordentlich
das machen sie richtig. Gibt es einen Abschlusslacher? Ja, gibt es einen unpassenden.
Ja, und zwar heftig.
Genau. Man kann
extrem unpassend.
Ja, minus 10 Punkte, was ich auch schon finde. Ja, aber er macht Sinn. Plus 20. Dann müssen wir minus 10 Punkte geben nach dem System hier. Kommt der Dietrich zum Einsatz? Das ist auch spannend. Hier nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Der muss ja nur fesseln. Und das macht man natürlich nicht mit dem Dietrich. Wird die Karte
übergeben?
Es gibt
auch keinen Auftraggeber.
Nee, richtig, gibt es auch nicht. Karte wird übergeben, haben wir ja gerade schon
gefeiert. Nee, Karte wird nicht übergeben.
Ja, doch, an
Britt. Sie wird ja nur vorgelesen.
Ja, und Britt gibt sie dann zurück, weil er sie nicht lesen kann.
Naja, gut, okay, doch, stimmt, ja.
Ja, okay. Sind Bobs Recherchen hilfreich?
Total. Denn nicht eine einzige
Recherche.
Jetzt in
dieser Folge, Andreas. Gut, er weiß dann...
Außer die Information... Ja. Schatz der Sierra Madre.
Richtig, genau. Der hat so ein paar Momente, wo er ganz bisschen referieren kann. Das
ja, aber er spielt ja auch in der Folge keine besonders große Rolle.
Plus 20 Punkte kannst du da geben. So, und damit sind wir eigentlich hier fast schon durch. Die letzte Frage ist, pass auf, spricht eine der folgenden Personen mit? Karl-Ulrich Mewes, Jürgen Thormann, Katharina Brauren, Marianne Kehlau, Check. Gerlach Fiedler, Gisela Trove, Gottfried Kramer, Franz-Josef Steffen. Okay, Marianne Kehlau ist dabei. Damit kriegt man plus 10 Punkte. Einer aus dieser Liste der All-Time-Favorite-Europa-Stars. So, und dann die letzte Frage ist wie immer, droht Andreas zu verlieren, plus 50 Punkte, aber du hast dir ja schon 500 Punkte gegeben.
Ich habe doch jetzt, das ist schon ganz klar, dass ich gewonnen habe.
Absolut, ich habe wieder auch aufgehört zu addieren, als die 500 Punkte fielen, habe ich mir gedacht, komm, ist egal. Ja, ist doch wunderbar, dann hast du wieder gewonnen. Wollen wir ganz zum Abschluss noch, da habe ich nämlich irgendwie Bock drauf bekommen, als du am Anfang erzählt hast, Mark Brandl-Folge, das ist ja jetzt die letzte Mark Brandl-Geschichte, die es gibt.
Ja.
Wollen wir die mal ranken. Unser Favorit Mark Brandl,
okay.
Platz, also er hat gemacht Superwahl, Perlenvögel, Der gestohlene Preis und Der riskante Ritt. Ich fange mal an. Ich würde auf Platz 1 die Perlenvögel setzen. Platz 2 wäre Der riskante Ritt nach unserer Besprechung heute. Platz 3 Superwahl, Flucky-Fan und Der gestohlene Preis ist bei mir auf Platz 4.
Mhm. Okay, bei mir definitiv riskanter Ritt, die Folge hier auf Platz 1.
Okay.
Perlenvögel 2, Der gestohlene Preis 3 und Superwahl 4.
Okay. Interessant, ja. Da haben wir, und du bist ja nicht so ein Superwahl-Fan gewesen, nee, das weiß ich.
Fand ich genau nicht so gut.
Ja gut, genau. Aber Flucky. Gut verteilt und eigentlich schade, dass er nicht mehr auch geschrieben hat. Hätte mich dann auch mal interessiert, was da vielleicht noch so
rauskommt. Ja, nee, das war wirklich jetzt sein letzter Fall.
Sehr schön. Damit sind wir durch für heute und jetzt haltet euch fest, next up, ein Klassiker und die Rückkehr von Gerlach Fiedler. Wir hören uns wieder bei den Musikpiraten.
Ich mach schon mal die Hähnchenschenkel klar.
Ciao. Tschüss. Das ist der Podcast mit Herr Schwind und Andreas Fröhlich. Das ist der Podcast.